Mein Name ist Franz Wimmer vom Institut für Philosophie an der Uni Wien und mein heutiger Gesprächspartner kommt aus Indien. Professor Anil Patti ist Professor für deutsche und österreichische Literatur am Center of German Studies an der Jawaharlal Nehru Universität in Neu-Delhi. Herr Professor Patti, wir haben uns darauf geeinigt, über die Thematik zu sprechen, der Kulturalität, des Nationalismus, auch der Identität, was Indien betrifft. Wie ist das eigentlich? Das ist ein riesiges Land, ein Subkontinent. Kann man und eine Union, eine staatliche Union verschiedener Staaten, verschiedensprachiger Staaten auch. Wie ist das? Was hat eigentlich Indien für eine Einheit oder Identität?
Ja, das ist richtig. Indien ist ein Staat mit einer sehr großen Diversität, sprachliche Diversität, geografische Diversität, auch kulturelle Diversität. Sie spielen darauf an, was hält Indien zusammen oder was ist indische Einheit? Ich würde vom 20. Jahrhundert ausgehen und sagen, sicherlich ein sehr großes Fundament für die indische Einheit war und ist die Tatsache, dass die jetzige indische Union aus dem Befreiungskampf gegen den Kolonialismus entstanden ist. Das ist sicherlich ein zementierendes Fundament für Indien. Darüber hinaus muss man sehen, dass dass Indien auch geschichtlich zusammengewachsen ist. Historisch war Indien ein Land, das immer wieder von ausländischen Kräften besucht wurde. Die sind nach Indien gekommen, haben Reiche gegründet, wie zum Beispiel die berühmten Mogul-Kaiser, die Mogul-Dynastie. Die Engländer sind gekommen, haben Kolonialreich gegründet. Diese verschiedenen Wellen, ich würde sagen, der politischen Entwicklungen in Indien haben dann Indien über die Jahrhunderte, vielleicht über die Jahrtausende, zu einer wahrnehmbaren Einheit gemacht. Man könnte durchaus sagen, dass Indien nicht von vornherein eine Einheit gewesen ist, ebenso wenig wie Europa von vornherein eine Einheit gewesen ist, aber dass im Laufe des Geschichtsprozesses eine Art Einheit zusammengekommen ist. Diese beruht dann auf kulturelle Erinnerungen, die erstaunlich konstant geblieben sind über das ganze indische Subkontinent hinweg. Politische Erinnerungen mit allen Widersprüchen natürlich. Das ist die indische Einheit. Und dann muss man natürlich auch ein wichtiger Faktor für die indische Einheit ist auch die wirtschaftliche Kompaktheit des ganzen Kontinentes. Wenn man auch scherzhaft sagt, dass die indische Eisenbahnstruktur Indien zusammenhält, so ist das bis zu einem gewissen Grad aus wirtschaftlicher Perspektive schon richtig. Es ist sehr schwierig für irgendeinen Teil des jetzigen Indiens vollkommen autonom zu werden, wenn man zum Beispiel von der wirtschaftlichen Tragbarkeit des Bundesstaates ausgehen würde.
Nun, die Indische Union besteht jetzt seit etwas mehr als 50 Jahren. Seit der Unabhängigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg und ist nur ein Teil des britischen Einheit des Königreichs oder Indiens, Kaiserreich. Königin Victoria war Kaiserin von Indien, ein Empire. Ja, aber die Union bildet nur einen Teil davon. Und außerdem ist Indien ja auch noch außerhalb dessen in kultureller Hinsicht. Sie sagten einmal, dass außerhalb dessen, was britisch Indien war, Sie sagten einmal, dass die Zerstörung der buddhistischen Monumente durch die Taliban in Afghanistan in Indien besondere Empörung hervorgerufen hat, weil das ein Stück indischer Kultur ist. Also was ist Indien? Außerhalb der Union?
Naja, muss man sehen. Also ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man den kulturellen Einflussgebiet Indiens als etwas, was über die jetzige Indische Union hinausgeht, betrachtet. Und das, wenn Sie auf diese Ereignisse in Afghanistan anspielen, das hängt damit zusammen, dass dieses buddhistische Denkmäler waren, die zerstört wurden. Und der Buddhismus ist eine Religion, die in Indien entstanden ist, obwohl der Buddhismus dann aus Indien verschwunden ist und in China und in Japan dann eher Fuß gefasst hat.
Ist er tatsächlich aus Indien verschwunden?
Naja, nicht ganz, weil es eine neobuddhistische Bewegung gibt, die mit der Wahl der sogenannten Unberührbaren zusammenhängt, aus dem Hinduismus herauszutreten und eine Religion anzunehmen, die nicht kastendiskriminierend praktiziert. Aber die nennen sich Neobuddhisten. Also der Buddhismus in dieser Form, die ältere Form ist praktisch verschwunden, aber der Ursprungsort des Buddhismus ist Indien.
Ja, das wird uns ja auch noch beschäftigen, dieses Verhältnis zu den Nachbarregionen sozusagen. Aber darauf wollte ich jetzt noch nicht so eingehen. Etwas, was ich bei Ihnen auch, glaube ich, einmal gelesen habe, ist, dass Sie sagen, die moderne indische Gesellschaft ist eigentlich eine Art von Verflechtung verschiedener Schichten, kultureller Schichten, also nicht durch Einheitlichkeit gekennzeichnet, sondern verschiedene Einflüsse, die zur Herausbildung von etwas Neuem geführt haben. Sie haben da das Wort Palimpsest gebraucht, also wie eine Urkunde, dessen Text einmal ausradiert wurde, abgeschabt wurde und überschrieben, aber der ursprüngliche Text ist doch auch noch da und man kann ihn wiederentdecken. Was meinen Sie damit?
Ja, diesen Palimpsest-Gedanken, den müsste man zurück auf Jawaharlal Nehru zurückführen, der in seinem Buch Discovery of India versucht hat, diese Komplexität Indiens zu erfassen. Schauen Sie, es gibt zwei Möglichkeiten, Geschichte aufzufassen. Entweder ist Geschichte ein Prozess der permanenten Störung von etwas Authentischem, und dann versucht man immer wieder zu den Wurzeln zurückzukehren und das Authentische wiederzufinden. Oder man begreift die Geschichte als eine permanente Bereicherung der Möglichkeiten auf. Und das meine ich mit dem Verflechtungsprozess. Indien ist nicht singulär in der Geschichte und steht nicht einzeln da. Der Kolonialismus, die Verbindung zu dem Mittleren Osten, auch die Beziehung zu den südasiatischen Raum, das sind geschichtliche Verflechtungsprozesse, die dann die jetzigen Nationen oder Staaten haben entstehen lassen. Auch Europa ist aus einem solchen Verflechtungsprozess hervorgegangen. Sodass, wenn man in Indien also die indische Geschichte oder die indische Kultur betrachtet, muss man sagen, all das, vedische oder das arische, sogenannte arische Indien, das hinduistische Indien, das mogulsche oder das islamische Indien, das mogulsche Indien, das britische Indien, das unabhängige Indien, das sind verschiedene Inskribierungen oder Beschriftungen eines gesamtkulturellen Textes, den wir am besten erfassen können, wenn wir an einen Palimpsest denken. Ja. Und ein Palimpsest wäre eine mehrfach beschriftete Art von so einem Palmblatt oder so etwas, kann man denken, das dann immer wieder wurde das beschriftet oder darüber wurde immer wieder gemalt. Und all diese Schichten gehören zum Wesen oder zum Wesen dieses Palimpsestes.
Ja, aber da gibt es doch auch Gegenstimmen, die sagen, es kommt nur auf die erste Beschriftung an. Und die ist vor 900.000 Jahren erfolgt oder ich weiß nicht wann. Ich rede jetzt von dem, was man auch nennt, den Hindu-Nationalismus.
Ja, das ist richtig, ja. Ja, deswegen sagte ich also, es gibt zwei Möglichkeiten, Geschichte auffassen, und der Hindu-Nationalismus oder der Hindu-Fundamentalismus, wie alle Fundamentalisten, wollen vereinfachen und wollen immer zu den Wurzeln oder diese Urschicht kommen. Wobei streng genommen die einzige Urschicht, die es für ein Palimpsest gibt, ist ein leeres Blatt, nicht, wo nichts drauf ist. Also irgendjemand muss anfangen zu schreiben. Also ich halte die Hindu-nationalistische Auffassung für eine verkürzte Auffassung, aber auch abgesehen davon, bedeutet sie im Grunde genommen, die Komplexität Indiens zu vereinfachen, die dann auch gefährliche Konsequenzen hat für das Zusammenleben der verschiedenen kulturellen Möglichkeiten in Indien, und das führt zu Unfrieden. Ich halte eher für richtig, Kultur und Geschichte als permanente Anreicherungsprozesse aufzufassen, in denen man selbstverständlich differenzieren kann. Man kann auch unterschiedlicher Meinung sein, aber man geht nicht davon aus, dass es etwas Echtes und Originelles gibt und alles andere ist dann fremd oder eine Zutat und dass man zur Authentizität nur dann zurückkehren kann, wenn man das Fremde ausgrenzt.
Was ist denn eigentlich das Fremde für die Hindu-Nationalisten?
Na, für die Hindu-Nationalismus streng genommen wäre alles, was mit dem Einbruch der islamischen Bewegung aus dem Mittleren Osten zusammenhängt, die Engländer dann später und so weiter. Also das Echte für die Hindu-Nationalisten wäre sozusagen eigentlich nur die vorislamische Zeit oder die vorarische Zeit, wenn man es eigentlich noch genauer nimmt. Denn da gab es auch vor dem Islam auch sehr viele, wenn man will, also kulturelle Einflüsse aus dem Ausland, die ja in Indien sich niedergelegt haben.
Nun spielt ja jetzt eine Partei eine sehr wesentliche Rolle, die diesem Nationalismus zumindest sehr nahe steht. Und das ist uns in Europa eigentlich erst in den letzten Jahren einigermaßen bewusst geworden. Aber wie alt ist eigentlich diese nationalistische Richtung in Indien?
Na, die nationalistische Richtung in Indien hat es schon auch zu Zeiten des Befreiungskampfs gegen die Engländer gegeben. Die waren aber damals nicht sehr stark, beziehungsweise wurden sie ein bisschen marginalisiert aufgrund der Befreiungsbewegung. Und nach der Unabhängigkeit Indiens 1947 ist diese nationalistische Bewegung immer vorhanden gewesen, aber war politisch nicht sehr einflussreich. Das muss man schon sagen. Der Säkularismus Nehruscher Prägung hatte die dominante Rolle in Indien gespielt.
Zu diesem Thema kommen wir dann nach einer kurzen Pause, in der wir uns etwas Musik anhören. Und zwar haben wir vereinbart, nicht Musik aus Indien zu hören, sondern aus Österreich. Allerdings von einer Gruppe, die griechisch und türkisch und andere levantinische Weisen bringt, nämlich von der Gruppe Lakis und Achwach. Wir haben über diese innere Einheit oder über mögliche Nationalismen in Indien oder auch wirkliche nationalistische Bewegungen gesprochen. In Europa, auch in Österreich, ist dieses Thema immer auch mit der Sprachlichkeit verknüpft. Und es würde mich interessieren, ob dem in Indien auch so ist oder wie überhaupt die Situation der Sprache ist. Ich muss dazu sagen, dass ich mich dann auch noch interessiere dafür, was die Germanistik überhaupt für eine Rolle spielt in Indien. Aber das stelle ich momentan mal zurück.
Das ist Fußnote.
Also, wie ist die sprachliche Situation?
Ja, die sprachliche Situation in Indien ist sprachlich sehr diversifiziertes Land. Es gibt 19 offizielle Sprachen in Indien, aber ein Sprachwissenschaftler oder ein Linguist würde natürlich darauf hinweisen, dass es sehr viel mehr Sprachen gibt, es gibt sehr viele Dialekte und es gibt immer wieder ein fluides Verhältnis. Manche Dialekte oder Sprachvarianten können sich dann aufgrund von der Tatsache, dass irgendeine soziale Gruppe sich profilieren möchte einen Platz finden in dem allgemeinen politischen Rahmen, dass ihre Sprache aufgewertet wird und offiziell anerkannt wird. Aber es gibt 19 Sprachen. Mhm. Und Sie verwiesen auf dieses Verhältnis zwischen Nationalismus und Sprachbewusstsein.
Ja.
Das ist in Indien auch vorhanden, aber auf eine etwas andere Art und Weise als in Europa. Schauen Sie, im Grunde genommen ist es so, wenn man Indien und Europa vergleicht, dass die Bewegungen in diesen zwei kontinentalen Gebieten gewissermaßen diametral entgegengesetzt gelaufen ist. Also Europa entwickelt sich von einer monosprachigen Situation verschiedener Nationen zu einer möglicherweise mehrsprachigen Kontinent.
Europa. Ja.
Und Indien hatte diese Diversität von Anfang an, deswegen gibt es die Mehrsprachigkeit und die Multikulturalität in Indien von Anfang an, hat aber nach der Unabhängigkeit Indiens dann sich in einer Form von Subnationalismus, ich würde das so bezeichnen, sich reorganisiert intern innerhalb Indiens entlang sprachlichen, größeren sprachlichen Einheiten.
Aha.
Sodass die Struktur der Nation, so wie die Engländer das hinterlassen haben, nach der Unabhängigkeit Indiens dann reorganisiert wurde. Das nannte man the Reorganization of States. Also die Bundesstaaten innerhalb Indien wurden weitgehend entlang sprachlichen Grenzen neu definiert. Wobei man natürlich sagen muss, diese Neudefinition entlang sprachlichen Grenzen auch damit zusammenhängt, dass bestimmte soziale Schichten durch diese Neuformulierung des Verhältnisses zwischen dem Zentrum und Bundesland natürlich politisch auch eine Stimme bekommen haben. Mhm. Also Sprachchauvinismus ist das zum Teil, aber es ist gleichzeitig auch so etwas wie eine Emanzipationsbewegung bestimmter Schichten der Gesellschaft, die in dem größeren Zusammenhang etwas vernachlässigt wurden.
Also jetzt habe ich zwei Fragen. Erstens, gibt es in Indien mehrsprachige Ortstafeln? 19-sprachige Ortstafeln, das wäre meine eine Frage. Und die zweite ist, ich habe in einer älteren Darstellung Indiens gelesen, es seien 15 Staatssprachen.
Ja.
Sind denn neue Sprachen entstanden?
Nein,
oder
aber das ist der Prozess, sicherlich, am Anfang waren es, glaube ich, 14 Sprachen.
Oder 14, ja.
Mit der Zeit, eine Sprache wertet sich auch aufgrund von politischen Maßnahmen, auch die stattfinden. Zum Beispiel der Bundesstaat Goa. Als er zum Bundesstaat erkoren wurde, hat dann gleichzeitig auch eine gewisse sprachliche Identität haben wollen oder wollte das anerkannt werden. Deswegen wurde die Sprache Konkani, die es dort gesprochen wird, die früher nur als Dialekt von Marathi angesehen wurde oder irgendwas Ähnliches angesehen wurde, ist aufgrund dieser politischen Tage aufgewertet worden und ist gewissermaßen eine anerkannte Sprache geworden.
Aber nur in Goa.
Ja, aber sie wird anerkannt, das heißt, wenn ich sage anerkannte Sprachen, Indiens Verfassung erkennt Sprachen an und das sind dann die Akademiesprachen. Und wir hatten am Anfang 14, jetzt allmählich kommen 5 weitere dazu, das sind 19 geworden. Es ist möglich, dass wir in einigen Jahren auch noch ein paar mehr haben werden.
Geht dieser Prozess schon seit der Gründung
der
Union?
Seit 47.
Seit 47. Geht es,
ja. Also bestimmte Sprachen, zum Beispiel im Nordosten Indiens, haben dann diese Aufwertungsprozess erfahren. Goa erwähnte ich schon. Es könnte sein, dass man unter Umständen aufgrund der Tatsache, dass der größte Bundesstaat Indiens, Uttar Pradesh, also im Norden Indiens, vielleicht doch aufgespalten wird in kleinere Staaten, dass man dann eventuell ein paar andere Sprachen auch noch haben würde.
Und diese Sprachen sind teilweise miteinander doch ziemlich verwandt.
Ja, die sind zum Teil.
Aber es gibt auch große Unterschiede zwischen den nördlichen und den südlichen.
Also grob gesagt, zwischen dem Norden und Süden gibt es natürlich den Unterschied, dass es zwei ganz verschiedene Sprachfamilien sind. Das Norden ist grob gesagt, also indoeuropäische Sprachen, wie man das sagt. Und das Süden ist, südlichen Sprachen sind dann dravidische Sprachen. Und das sind zwei ganz verschiedene Sprachsysteme.
Sprachfamilien.
Sie könnten das unter Umständen vergleichen mit meinetwegen den indoeuropäischen Sprachen in Europa und den finno-ugrischen Sprachen in Europa, die haben eine ganz andere.
Also wie das Ungarisch zum Englischen und Deutschen sich verhält oder das Finnische.
Aber dann die indoeuropäischen Sprachen sind auch sehr stark miteinander auch verwandt. Also manchmal ist der Unterschied nicht größer als zwischen Deutsch und Holländisch etwa. Nicht und dann ist es eine Frage der Zeit, ob man sagt, also wann differenziert sich das Holländische vom Deutschen so weit weg, dass es als eine ganz neue
Sprache. Das ist auch eine politische Frage.
Das ist auch eine sehr stark politische Sprache. Ja. Wenn man die größte Sprache des Landes, Hindi, nimmt, dann könnte man sagen, dass es möglich wäre, dass die Hindi-Sprache sich in drei verschiedenen Sprachen ausdifferenziert. Aber das hängt von der Politik ab.
Die Politik. Indien, sagten Sie, hat einen wesentlichen Teil seines Selbstverständnisses aus dem Befreiungskampf, der für uns mit dem Namen Gandhi verbunden ist, aber in der Fortsetzung dann auch Nehru. Und Nehru war auch ein führendes Mitglied in dieser Bewegung. Nach diesem Befreiungskampf ist Indien, das britische Indien, zerfallen. Pakistan und Indien wurden getrennt, was bis heute eine Wunde sozusagen darstellt und ja manchmal deutlicher ins Bewusstsein rückt als wieder zu anderen Zeiten. Worauf fußt eigentlich das politische Selbstverständnis der Union? Also was ist die Grundlage? Ist es die Religion? Die Sprache kann es ja offenbar nicht sein, wenn so viele verschiedene Staatssprachen in Geltung sind. Ist es die Religion? Oder was ist eigentlich das, warum jemand sich zu Indien zählt? Gut, vielleicht schon zu weit formuliert die Frage, mal nur das Politische betreffen.
Ja, das muss man sehen, also die Befreiung Indiens, das Wort Wunde gefällt mir, das ist tatsächlich eine Wunde, denn damit wurden zwei Narrativen der Geschichte auch festgeschrieben, also zwischen Indien und Pakistan, sagen wir so. Und diese Narrativik basiert auf diesem etwas schwierigen Begriff des Säkularismus. Wenn man davon ausgeht, dass Staat und Religion zum Beispiel zusammenhängen sollten, dann kommt man zu einer Konstruktion wie Pakistan. Pakistan wurde formiert, um die Interessen der indischen Muslims wahrzunehmen. Das war ihre Staatsgründungsideologie und begreift sich als islamischer Staat. Indien von Anfang an, also da war Nehru sehr wichtig, Gandhi auch, aber auch besonders Nehru war sehr wichtig, hat sich von vornherein als einen säkularen Staat begriffen. In Indien gibt es Hindus, zwar eine große Mehrheit, aber dann gibt es Moslems, eine der größten Bevölkerungszahlen von Moslems in der Welt ist in Indien. Dann gibt es Sikhs, es gibt Christen, es gibt Jains, Buddhisten und so weiter und so. Es gibt viele Religionen auf jeden Fall in Indien.
Parsi
auch, ja. Es gab auch eine jüdische Gemeinde in Indien, die auch dort angeblich unter einer Situation der absoluten Nichtdiskriminierung gelebt hat, also, und so weiter. Deswegen ist Indien konzipiert worden als säkularer Staat, wo der Staat und die Religion völlig getrennt sind, aber mit einer Form von positiven Beziehungen. Das heißt, der Staat fördert jede religiöse Minderheit und auch und selbstverständlich natürlich auch die Majorität, dürfen zum Beispiel ihre eigenen Institutionen haben, ihre eigenen Schulen haben, konfessionellen Schulen haben und so weiter und so weiter. Aber der Staat bekennt sich nicht zu irgendeiner Religion, so dass man theoretisch zumindest in der Einstellung von jemandem im Staatsdienst und so weiter nicht nur Geschlecht oder Rasse oder so etwas nicht berücksichtigen darf, sondern auch nicht die Religionszugehörigkeit berücksichtigen darf. Das war anders dann in Pakistan. Also diese zwei konträre Auffassungen sind das wesentliche Problem.
Über diesen Säkularismus oder den säkularen Staat müssen wir uns noch etwas näher unterhalten. Aber bevor wir wieder ein Stück Musik hören von der Gruppe Lakis und Achwar, möchte ich noch ganz kurz nur die Frage stellen, wie hält sich der Staat heraus, aus, zum Beispiel im Bildungswesen? Gibt es Religionsunterricht in den staatlichen Schulen? Gibt es theologische Fakultäten staatlicher Universitäten und sowas im Bildungswesen?
Zum Beispiel Bildungswesen ist wichtig. Aber ich muss noch was sagen, bevor ich, natürlich, wenn ich sage, Indien ist ein säkularer Staat, muss ich in der heutigen etwas Situation, die traurige Aktualität zwingt mich, das zu sagen. Natürlich auch ein gefährdeter Säkularismus, gerade jetzt, wo wir eine nationalistische, fundamentalistisch orientierte Partei an der Regierung haben. Aber zurück zu Ihrer Frage. Zum Beispiel, wie äußert sich dieser Säkularismus im Bildungswesen, dass es zum Beispiel keinen Religionsunterricht an staatlichen Schulen geben darf. Dafür aber darf jede Religion ihre eigenen Schulen haben, zu denen auch Leute aus anderen Konfessionen kommen. Dort dürfen diese zum Beispiel sehr populär in Indien sind für diejenigen, die das sich leisten können, die Schulen, die von christlichen Missionären geführt wurden, besonders zum Beispiel die jesuitischen Missionäre und so weiter in Maharashtra, sie kennen diese Orte. Da gehen aber auch sehr viele Hindus und auch Moslems und Parsis hin zu diesen Schulen. In dieser Schule gibt es sicherlich einen katholischen Religionsunterricht und alle anderen sind von Religionsunterricht befreit und müssen etwas machen, was wir Civic Studies nennen. Das wäre eine Art geläuterter Unterricht auf Staats Bürgerkunde oder sowas.
Auch Ethik
oder sowas. Ethik und so weiter, allgemeine Ethik.
Aber es
und
gibt
so
keinen staatlichen
Es gibt aber keinen staatlichen Religionsunterricht.
Bis jetzt,
auf jeden
in
Fall.
Keinem
in keiner
Staat.
Staatlichen Schule.
Gut, wir müssen unterbrechen und hören wieder etwas Musik.
Γερμανικό είναι το νούμερο, μαζί σου να περνάω στο σκοτεινό δωμάτιο.